Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Geistzeit. Ein Podcast am Ende unseres Dossiers, unserer Staffel über Spiritualität. Wir haben gefragt, was ist Spiritualität? Und wir haben gesagt, ja, sie ist vor allen Dingen bunt und haben im Spektrum der Spiritualitäten ganz unterschiedliche Farben angeschaut, ein wenig betrachtet und tolle Gästinnen und Gäste gehabt, die uns da mit hineingenommen haben. Und immer dabei war Thorsten. Thorsten, du bist auch heute mit dabei. Ich freue mich auf diese Folge, die so etwas wie ein Abschluss sein wird, erstmal dieses Themas.
Absolut. Wir haben ja ein bisschen mit Farben auch gespielt. Wir hatten grüne Spiritualität, wir hatten lila Spiritualität. Ich glaube, heute wird es ein bisschen schwarz auf weiß.
Ja, meinst du?
Schwarz auf weiß im Sinne von Schrift. Wir haben das Thema reformierte Spiritualität.
Ja. Und ja.
Und wir haben einen Gast dazu, da freuen wir uns sehr. Matthias Zeintler ist in unserem Studio. Hallo Matthias.
Hallo.
Mit Matthias Zeintler habe ich eine ganz witzige Geschichte, die erzähle ich kurz. Ich habe ja ab 2010 in Marburg eine Habilitation gemacht zum Thema religiöse Gefühle bei Jonathan Edwards und Friedrich Schleiermacher. So, und jeder, dem ich das gesagt hat, hat immer sofort gefragt, Schleiermacher und wer kommt davor, weil Jonathan Edwards, ja, evangelikaler Theologe, wahrscheinlich der bedeutendste Theologe der amerikanischen Geschichte, 18. Jahrhundert, den kennt hier fast keiner. Ja, fast keiner. Einer kannte ihn, Matthias Zeintler. Ich habe geguckt, ist er denn noch nie in Deutschland irgendwo bemerkt worden? Da ist ganz wenig. Ne? Und vor 15 Jahren war es wirklich nah null. Aber dann habe ich da tatsächlich einen Schweizer Theologen gefunden, der hat ein Buch geschrieben über Gott und das Schöne. Und da war ein gewichtiges Kapitel über Jonathan Edwards. Da habe ich mich sehr gefreut und konnte immer beweisen, der existiert wirklich. Einer hat es schon gemerkt in Deutschland. Das Buch ist überhaupt sehr schön. Ich kann das so empfehlen. Ansonsten nur zu Matthias Zeintler kurz. Du warst lange an der Universität Bern, hast da systematische Theologie gemacht. Im Hauptberuf warst du Leiter der Abteilung Theologie der Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn. Und wenn man dich so einschätzen wollte und sollte, und Leute lieben ja Schubladen, du bist ein reformierter Theologe, du stehst in einer barthianischen Tradition und du sagst aber, du bist ja barthianisch, aber auch in einem befreiungstheologisch offenem Sinne. Das finde ich sehr schön. Und wir werden schauen, wie wir das bei diesem Thema Spiritualität merken werden. Du hast dazu auch einen größeren Aufsatz publiziert. Gibt auch einen kleineren, den man im Internet auch abgreifen kann. Daran werden wir uns so ein bisschen entlanghangeln bei dieser Frage. Reformierte Spiritualität. Ist das nochmal was ganz anderes? Ist es eine Basis für das, was wir bisher hatten? Oder was ist das eigentlich in der Geschichte und heute?
Und für alle, die jetzt gerade schon mal kurz abgehängt haben, als du gesagt hast, reformiert, batianisch, befreiungstheologisch. Wir werden das jetzt miteinander klären. Lieber Matthias, also das, was von Anfang an hier bei uns jetzt klar sein soll, ist, auf diese alten Klischees, die du auch in deinem Aufsatz am Anfang direkt mal ansprichst, wollen wir hier gar nicht eingehen. Natürlich gibt es eine reformierte Spiritualität. Es ist nicht so, dass es reformiert sein irgendwann mal ohne Spiritualität gegeben hätte oder geben würde und man müsste das von außen importieren. Nun ist, also da, das ist ein Klischee, da wollen wir uns gar nicht weiter mit beschäftigen. Jetzt ist Spiritualität aber ein sehr weites Wort. Da ist unheimlich viel, kann man in diesen Containerbegriff reinwerfen. Unsere erste Frage an dich ist, wie nimmst du unsere Zeit wahr? Boomt Spiritualität noch oder ist das am Ende etwas, was mittlerweile auch schon wieder am Abklingen ist oder vorbei ist?
Ja, zunächst danke für eure freundliche Einladung. Das schmeichelt mir natürlich, in diesem gediegenen Kontext mit euch sprechen zu dürfen. Ich bin auch dankbar, dass wir das gleich mal hinter uns lassen können. Also dieses Klischee, ja. Die Reformierten sind die ohne Spiritualität, die vielleicht stark im Handeln sind, aber sind sicher nicht beim Spirituellen. Ich bin in der Tat überzeugt, es gibt eine reformierte Spiritualität von Anfang an und auch eine Spiritualität, an der wir uns freuen dürfen, auf die wir stolz sein dürfen. Jetzt, ja, ein Boom der Spiritualität, würde ich heute sagen, ist ganz bestimmt vorbei. Also wir haben kürzlich wieder eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung in Deutschland erhalten. Es gibt Ähnliches in der Schweiz, wo eigentlich ziemlich diskussionslos festgestellt wird, in den letzten 15 Jahren hat sich das Verhältnis zur Transzendenz, zu Spirituellem einmal mehr gelockert, also sehr viel mehr Menschen sagen heute, sie kommen ganz ohne das aus. Sogar da, wo wir früher das Gefühl hatten, da ist noch eine starke Bastion, also bei den Lebensübergängen, bei der Geburt, beim Tod, auch die sogenannten Kasualien, die brauchen sehr viele Menschen heute nicht mehr. Also von einem Boom kann man zumindest heute nicht mehr sprechen. Hm.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist in den Umfragen Yoga das Einzige, was an spiritueller Praxis nachweislich in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Und ich glaube, das Lesen von bestimmten Zeitschriften hat auch zugenommen. Ansonsten in der gesamten Breite der Gesellschaft, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, kann man tatsächlich nicht von einem Erstarken von Spiritualität sprechen, was so ein bisschen gegen diese These sprechen würde, ja, Religiosität als das, was institutionell und theologisch organisiert ist, das ist out, aber das frei flottierende, das auf die Individualität angepasste Spirituelle, das geht durch die Decke und boom, ist ein bisschen enttäuscht worden durch das, was wir mittlerweile an empirischen Daten haben. Und doch, reformiert und Spiritualität, der Gebrauch dieses Wortes, passt das letzten Endes zusammen oder fängt es vielleicht da schon an, dass man anfangen müsste, was werden jetzt das Besondere, das reformierte Spezifikum?
Ja, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie man diesen Begriff Spiritualität versteht, und da gibt es ja schon große Probleme, weil man in der Literatur sicher buchstäblich 100 verschiedene Definitionen finden kann dafür. Ich würde schon uns das nicht enteignen lassen, dieses Wort. Spirituell, also da steckt doch der Spiritus, der Geist drin, die Übersetzung, die lateinische vom Heiligen Geist primär einmal. Und wenn wir theologisch Spiritualität als etwas bestimmen, was mit diesem Heiligen Geist zu tun hat, dann wollen wir auf diesen Begriff auf keinen Fall verzichten.
Und das ist ja so eins der Einsichten der historischen Spiritualitätsforschung. Das Wort ist jetzt jung. So früher sprach man von Frömmigkeit oder Gottseligkeit oder alles Mögliche. Es hat eine katholische Vorgeschichte. Und du hast es ja genau genannt, nicht? Wenn wir das so nehmen, Spiritus, der Heilige Geist, der unser Leben prägt und gestaltet, dann ist es etwas, was weder aufgeht in Theologie und Lehre, noch in moralisch-praktischem Handeln, sondern da gibt's so eine Lebensgestaltung. Ja, du kennst dich ja gut aus mit der Geschichte der Reformierten, mit Zwingli, Calvin. Führ uns doch mal so ein bisschen ran, was ist typisch reformierte Spiritualität? Was ist mehr als Bekenntnistext und Armenversorgung? Was ist so dieses Leben aus dem Glauben reformiert?
Ja, also meine steile Behauptung ist ja die, dass die Reformation in ihrem Kern eine spirituelle Bewegung war. wenn wir uns kurz angucken, was haben die Reformatoren getan, außer dass sie seriös Theologie getrieben haben. Nachdem sie ihre Einsichten gewonnen haben, haben sie zum Beispiel die Messe abgeschafft. Sie haben die Bilder in den Gottesdiensträumen abgeschafft. In Zürich wurde die Musik eliminiert aus dem Gottesdienst. Alles Dinge, die das Frömmigkeitsleben der Menschen zutiefst betroffen haben und die auch unmittelbar zu tun hatten mit den reformatorischen Einsichten. Und um was ging es da? Also sowohl Luther als auch Zwingli und später auch Calvin, die haben sich aufgerieben an einem, sagen wir mal, angstmachenden Gottesbild, das sie in größte Unfreiheit geführt hat. Und ihre enorm befreienden Einsichten waren dann die, dass die Bibel von einem anderen Gott spricht, nämlich von einem Gott, der uns entlastet, der uns befreit, etc. Und auf das hin, also diese Einsicht stand am Ausgangspunkt dieser ganzen gottesdienstlich-spirituellen Veränderungen. Die hatten gar kein selbstständiges Interesse zunächst einmal. Die wollten nicht einfach die Messe loswerden, sondern sie wollten eine Gottesdienstform loswerden, die die Menschen an dieses repressive Gottesverständnis bindet. Und das war jetzt für mich eine sehr wichtige Einsicht und hat mich darin bestärkt, eben in der Überzeugung, dass von ihren Anfängen an die Reformatorischen, also auch Lutheraner, aber insbesondere auch die Reformierten eine ausgeprägt spirituelle Bewegung waren.
Ja. Jetzt wäre ja ein klassisch-katholischer Vorwurf, nein, das seid ihr gar nicht. Ihr habt alle Frömmigkeitsformen zerstört, die den Menschen lange Halt gegeben haben. Die Bilder, wie schön war es doch, die Sinnlichkeit mit hineinzunehmen in die Gottesverehrung, die Anrufung der Heiligen, der Mutter Gottes, so viele Feste und Feiern und die Fastenzeiten, die uns geholfen haben, uns vorzubereiten. Wie ging das los in Zürich mit Wurstessen? Meine Güte, was ist das für eine Frömmigkeit? Und was ist geblieben? Leere, nackte Kirchenseele, kein Bild. Zwingli wollte nicht mal Musik am Anfang haben, keine Orgel. Nichts, was schön ist, nichts, was das Herz berührt. Man hat den Leuten gar nichts an die Hand gegeben. Nicht neue Feiertage und Feste, sondern Predigt, Predigt, Predigt. Wo genau war nochmal die Spiritualität? War es nicht eine Abschaffung vieler spiritueller Formen?
Das war es in der Tat, ja. Also da wurde an vielen Orten wurde zunächst einmal Tabula rasa gemacht. Zunächst möchte ich noch doch eine Lanze brechen für diese Predigt. Aufs Wort, auf den Primat des Wortes kommen wir vielleicht noch, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass es praktisch keine religiöse Bildung gab. Also Menschen wussten nicht, was in der Bibel drin steht. Die wussten, was die Kirche vom christlichen Glauben denkt, aber was in der Bibel steht, das wussten sie nicht. Und deshalb war es ein enorm starkes Zeichen, dass Zwingli gleich zu Anfang seiner Wirkung in 1519 am Großmünster, dass er angefangen hat im ersten Kapitel des Neuen Testamentes, Matthäus 1 und dann Kapitel für Kapitel in einer sogenannten Lectio Continua, das durchgepredigt hat, da steckte eben das Statement drin, unser Glaube hängt daran, dass wir wissen, was im Neuen Testament an evangelischer Botschaft verkündet wird. Was dann daraus geworden ist, bis heute, dass unendlich viel geredet wird in dieser Kirche, das ist etwas anderes. Aber ich finde es doch wichtig, dass man sich das immer auch bewusst hält. Wir sind das, halten das so für selbstverständlich in unserem heutigen Bildungssystem, dass man über sehr viele wichtige Dinge Bescheid weiß. Aber das war zu der Zeit nicht so.
Ja, ich habe ja auch über die frühe Reformation promoviert und muss das total bestätigen. Man hört manchmal, die Reformation, da war gar nicht so viel Neues. Gnade gab es doch auch in der katholischen Kirche, in der Scholastik bei Thomas. Ja schon, aber es wusste kaum einer.
Ja.
Das Volk wurde gegängelt und drangsaliert mit kirchlichen Fortschriften. Auch ganz schön geschröpft dabei. Also diese Theologie der Gnade, und Thomas ist da wirklich nicht schlecht, die zu vermitteln, das greifbar zu machen, von der Kinderlehre an durch jeden Gottesdienst hindurch, das ist ein urreformiertes Motiv.
Ja. Ja.
Kann man sagen, dass das spirituelle Bedürfnis, obwohl das man damals ja überhaupt nicht so bezeichnet hätte, aber vielleicht aus heutiger Sicht doch sagen kann, das spirituelle Bedürfnis der Menschen einfach so war, nach einer anders gearteten, einer persönlicheren, einer näheren Beziehung zu Gott, wo man vielleicht auch nicht so stark auf die vermittelnden Medien und Strukturen und Vorgaben der Kirche in dieser Weise angewiesen war. Einfach auch, weil das, was bisher durchaus Medium des Geistes gewesen ist, viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende lang, für viele Menschen damals nicht mehr funktioniert hat. Wär das etwas, diese Form, eine bestimmte Form der Gottesbeziehung, wäre das etwas, was von Anfang an zu reformatorischer und damit eben auch zu reformierter Spiritualität gehört?
Das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, ja. Also offenkundig war es so, dass das Gottesverständnis, wie es von der Kirche vermittelt wurde damals im späten Mittelalter, eines war eines sehr distanzierten, eines bedrohlichen Gottes, auf dessen gnädigste Vergebung wir unbedingt angewiesen sind, und dass deshalb eben zum Beispiel der Heiligenkult etwas sehr Wichtiges war, diese vermittelnden Figuren, aber natürlich dann auch der Marienkult. Also der hat sehr viele dieser emotionalen, barmherzigen Seiten der Gottheit hat er aufgenommen. Und es ist so, ja. Also von Luther haben wir ja ganz eindrückliche Zeugnisse, dass er sagt, für mich, ich habe Gott gehasst. Und sein Weg war dann einer zu einem Gott, der, bei dem er sich wieder angenommen empfinden konnte, den er lieben konnte. Bei Zwingli ist es sehr ähnlich. Sein Lieblingsvers in der Bibel war ja aus Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Und seine Kritik an seiner Kirche war, genau diesen Gott habt ihr uns verstellt mit eurer Theologie, mit eurer Bußpraxis, mit eurer Verkündigung. Und die Aufgabe unserer Reformation ist genau das, ein eindrückliches Bild gewählt. Es geht darum, das verschmierte Antlitz Christi wieder frei zu putzen. Dass uns das freundliche, das barmherzige Antlitz Christi wieder nahe kommt. Und seine Gottesdienstauffassung entspricht dann sehr genau dem. Im Zentrum seines Gottesdienstverständnisses steht ja die Andacht, das persönliche Gebet, das persönliche Gespräch mit Christus. Und dieses Gespräch wurde erst wieder freigelegt, erst wieder möglich gemacht, durch seine reformatorischen Einsichten. Also es ist etwas ganz Intimes eigentlich, ein sehr nahes Gottesverhältnis ist da wieder möglich geworden.
Das bedeutet aber auch, dass du zu einer anderen Auffassung und auch zu einer anderen Wertschätzung dessen gelangt bist oder gelangst, was ja dann häufig doch kritisiert wird. Thorsten hat es eben angedeutet, die Sinnlichkeit, die geht denen da in reformierter Spiritualität abhanden. Das sind so eine Kargheit, so eine Leere. Matthias, wie fühlst du das jetzt auch für uns heute positiv? weil so viel habe ich jetzt direkt schon im Zuhören verstanden, da steckt ja ein großer Gewinn dahinter, wenn man jetzt sowohl damals kirchengeschichtlich wie auch bis heute sagt, ja, da geschieht eine Konzentration, da geschieht etwas Andächtiges, man macht sich leer. Was ist die große Verheißung, was sind auch die Erfahrungen, die wir dann machen in diesem Kontext, in diesen Atmosphären und auch ja, in dieser Art von Gottesdiensten oder auch spirituellen Praktiken bis heute?
Ja. Also mal würde ich sagen, es muss ja nicht sein, dass wir jetzt die spezifischen Formen, die damals vor 500 Jahren gewählt wurden, dass die quasi kanonisch sein müssen und reformiert ist nur, wenn keine Musik erklingt und nur noch gepredigt und gebetet wird. Mhm. Und schon die Tatsache, dass man von Wittenberg aus, dass man da gesungen hat im Gottesdienst, dass dann in Genf der ganze Psalter umgedichtet und vertont wurde und der Psalmengesang einen ganz zentralen Stellenwert bekam von Anfang an im reformierten Gottesdienst. Schon das zeigt ja, dass es unterschiedliche Wege gab, wie man von diesen reformatorischen Einsichten aus das spirituelle Leben gestalten konnte. Und jetzt Beispiel Abschaffung der Musik in Zürich. Sehr lange hat das ja nicht hingehalten. Also vielleicht war da doch Zwingli etwas zu radikal, auch anthropologisch etwas mit einem engen Blick, dass er zu wenig ernst genommen hat, was zum Menschsein halt auch noch dazu gehört. Und sehr bald hat man ja dann eben wieder auch in Zürich den Kirchengesang eingeführt. Irgendeinmal wurden wieder Orgeln eingebaut. Lange natürlich, nachdem Johann Sebastian Bach seine wunderbaren Orgelwerke geschrieben hatte. Aber immerhin, man hat das auch wieder gemerkt. Und das war bestimmt kein Verrat am reformierten Erbe. Das war ein Weiterdenken und Weitergestalten. Hm. Jetzt fragst du nach, also das war dann für mich, für mein weiteres Nachdenken wichtig. Einmal auf die Spur gesetzt, was ja eigentlich der positive Gehalt dieser reformierten Kargheit ist, da ja einfach etwas näher hinzugucken, wo drückt sich das alles wie aus? Und also die Konzentration selbst ist mir klar geworden, wie, was für ein großer Gewinn das ist. Und ich denke, ein bleibender Gewinn, also dass wir uns wirklich exklusiv ausrichten im Gottesdienst auf den Gott und auf das Gespräch mit Gott, den Gott des Evangeliums. Aber dann auch die leeren Kirchen, also es hat ja eine Weile gedauert, bis man wirklich reformierte Kirchen hatte, weil im 16. Jahrhundert, da gab es einfach die katholischen Kirchen, die umgenutzt wurden und die wurden leergeräumt, aber sonst war alles noch wie gehabt. Aber als dann so ab dem 17., 18. Jahrhundert reformierte Kirchen gebaut wurden, haben sie zum Teil ganz anders ausgesehen. Also bis heute eines der schönsten Beispiele ist die reformierte Kirche in Göttingen, die das ist schon 18. Jahrhundert. Aber da ist der reformierte Gedanken des Gottesdienstes in wunderbarer Weise architektonisch umgesetzt, nämlich das ist ein Achteck, ein Oktogon mit dem Gedanken, es sollen alle gleich weit von der Kanzel oder weg sein oder gleich nahe an der Kanzel. Also man hat einen akustisch optimalen Raum zu kreieren versucht, aber dann natürlich auch damit ausgedrückt, es gibt keine Hierarchien in dieser Gemeinde, sondern die Gemeinde, die versammelt sich, guckt auf die Kanzel, aber man guckt auch einander an. Also man ist wirklich hier als Gemeinschaft zusammen. Mhm. Aber mehr als das, das wollte ich sagen, auch ist, dass das ansonsten eine leere Kirche ist, eine schmucklose Kirche, weil der Reichtum, der Schmuck des Gottesdienstes, das ist das, was man von der Kanzel hört. Und mehr braucht es nicht.
Das heißt so, das Zerstörerische im Reformiertentum ist einfach Platzschaffen. Platzschaffen für das Wesentliche.
Ja.
Einfach mal eine Ausnüchterung.
Ja.
So, was weiß ich, wie ein Ehepaar, Mann und Frau oder auch Frau und Frau, wie auch immer. Die sagen, wir wollen nicht immer nur Alltag und dann beim Essen kurz reden und dann dies und dann das, sondern wir brauchen auch unsere Dates. Wir brauchen unsere Zeit. Und dann legen wir das Smartphone mal beiseite und dann ist alles andere nicht wichtig. Und dann haben wir Zeit. Wäre das so die Idee des reformierten Gottesdienstes, Zeit für Gott, Gemeinschaft mit Christus, und da muss eben alles andere auch mal zurückgestellt werden.
Also ich hoffe natürlich, das ist der Grundgedanke jedes Gottesdienstes, und das würden sicher katholische und orthodoxe Brüder und Schwestern nicht auf sich sitzen lassen, was es bei ihnen anders ist. Aber ja, es war sicher eine Rückbesinnung darauf, was ist das, was diese Auszeit eigentlich bestimmt und ausmacht. Genau.
Ich kenne genug Neuprotestanten, die sagen, das ganze Gerede in der Kirche, das kannst alles vergessen. Aber die Orgel und die Musik, dafür komme ich. Aber das wäre wahrscheinlich etwas, wo Zwingli sagen würde, genau gegen sowas bin ich aufgetreten.
Ja. Aber es ist natürlich auch nicht jede Predigt so, dass sie dann wirklich reich und erbaulich ist. Mhm. Also auch das ist immer ein menschliches Produkt, wo man auch großzügig akzeptieren muss, dass nicht jeder immer goldene Eier legt.
Ich hack an der Stelle mal ein klein wenig kritisch ein. Ich selber komme ja aus so einer Tradition. Die Kirche von Westfalen ist ja eine unierte Kirche, aber ich habe bei uns auch den Eindruck, also das Reformierte ist da ganz stark gewesen. Und dann so das Lebendige und das Emotionale war dann in diesen pietistischen Gemeinschaften, wo man sich zusätzlich auch noch versammelt hat. Und am Sonntag ging man dann in den Gottesdienst und Taufe und Abendmahl, das war dann immer die Landeskirche. Und ich habe mich oft mit Gottesdiensten, also gerade hier in der Schweiz, am Anfang erstmal schwer getan, weil im Vergleich dachte ich doch, boah, es wird hier aber echt viel geredet. Manchmal dachte ich, ich bin wie an der Jahreshauptversammlung eines Vereins, wenn dann gerade nach der Predigt, wo ich gedacht habe, jetzt nimm mir doch das, was ich gehört habe, nicht weg durch eine fünfminütige Litanei mit allen Veranstaltungen und dann hier noch eine Liste ausfüllen und dann den Veranstaltungskalender, das sehe ich doch alles. Wie schätzt du das ein? Das Wort Gottes, das Hören auf das Wort Gottes, definitiv etwas, was wir als Stärke reformierter Spiritualität verbuchen können. Aber teilst du so ein bisschen den Eindruck, dass das Wort Gottes, ich sag's jetzt mal pur und ungeschminkt, im mehr oder weniger Originalton, kommt häufig nicht so oft und ausführlich wie das Wort der Klerikalen oder der Leute, die... Da habe ich am Anfang so, und wohlgemerkt, also mittlerweile mache ich einmal im Monat in der reformierten Kirche Basel-Stadt auch Gottesdienst und finde mich da auch wieder ganz neu rein. Aber ich persönlich möchte mir echt Mühe geben, dass meine Worte nicht überhand nehmen gegenüber den Worten der Bibel selbst.
Ja, finde ich ganz ein wichtiges Votum, das ich absolut unterschreiben kann. Und es hat sich ja da auch eine ungute Entwicklung ergeben. Also ich würde immer noch sagen, die reformatorischen Kirchen sind die Kirchen des Wortes, die darauf vertrauen, dass Gott sich mitteilt durch unsere Worte, dass er die benutzt, um uns anzusprechen. Ich würde nicht sagen, die Bibel als solche ist das Wort Gottes. Gott kann auch dieses Wort nutzen, um sein Wort an uns zu richten. Aber das ist ein Ereignis, das sich, wo immer Gott will, ergibt. Aber dann, ja, jetzt, wenn wir Kirche des Wortes sind, dann müsste das ja auch implizieren, eine ganz große Sorgfalt im Umgang mit dem Wort. Also, dass das eigentlich unser Heiligstes ist. Und du schilderst jetzt genau das Gegenteil. Also, aus einer Kirche des Wortes sind wir sehr häufig eine Kirche der Wörter geworden. Der endlosen Wörter, des Wortschwalls. Und das, nein, das kann es nicht sein. Und wir haben vor über 10 Jahren, haben wir in Bern an der Theologischen Fakultät ein Kompetenzzentrum für Liturgik eröffnet, in einer sehr schönen Feier. Und da war unter anderem war Fulbert Stefensky als Redner eingeladen, und der hat uns einen ganz provokativen Satz vor die Füße gelegt, nämlich: Ich kenne keinen klerikaleren Gottesdienst als den Reformierten. Und da hat er genau das gemeint, was du gesagt hast. Es wird alles eingeführt, es wird alles anmoderiert, es wird alles zerredet. Wo bitte ist denn das Vertrauen auf das Wort geblieben, und namentlich eben das Wort, das Vertrauen auf das Wort der Bibel, dass das seine eigene Stärke und seine eigene Wirksamkeit hat. Wir müssen dem nicht immer auf die Beine helfen.
Ja, ja. Thorsten, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber ich trage in mir jetzt fast so die Frage, was ist das genau für ein spirituelles Erlebnis, was wir, glaube ich, alle schon gemacht haben, im Gottesdienst, und man öffnet sich und man weiß, ein Wort Gottes zu vernehmen ist überhaupt nicht selbstverständlich, es ist nicht verfügbar, und dann fühlt man sich aber doch angesprochen von einem Wort, wo man den Eindruck hat, hier könnte jetzt Gott gesprochen haben. Könnten wir da vielleicht mal dieses spirituelle Erlebnis mal dem ein klein wenig, ein paar Momente auf die Spur kommen? Also durchaus, durchaus auch, wie wir das persönlich erleben, ist jetzt keine Pflicht, aber das fände ich an dieser Stelle doch sehr interessant.
Also ich finde, du hast einen sehr schönen Titel gefunden für deinen letzten Aufsatzsammelband. Der heißt mit dem Titel »Sich Gottes Einspruch gefallen lassen«. Das finde ich sehr treffend. Die Erfahrung ist ja manchmal evangelischer, reformierter Gottesdienst. Es ist eine Veranstaltung, wo ein gelehrter Vortrag stattfindet. Gründlich gearbeitet, aber schwer konsumierbar für Menschen, die eine Arbeitswoche hatten. So, und ich glaube, das ist eine Gefährdung, die wir haben, wo du ja ganz stark deutlich machst, also es geht nicht um den gelehrten Vortrag, es geht um das Ereignis, dass Gott zu Wort kommt und dass wir sein Wort vernehmen. So, und das heißt, es geht um eine Kultur des Hörens, um dieses geistliche Geschehen, dass wir Hörende werden, und dem dient die Predigt und dem dienen alle anderen Worte auch. Wie lässt sich das kultivieren? Oder ist das die falsche Frage? Können wir einfach sagen, das macht der Heilige Geist dann schon? Oder ist es nicht etwas, wo wir in diese Kultivierungsarbeit des Hörens mit hineingenommen werden?
Also mal, ich traue dem Heiligen Geist einiges zu. Ich würde ganz sicher bei meinen eigenen Predigten aussagen, dass er da, wenn die was wirken, dann wirken die dank des Heiligen Geistes oft gegen die Predigt und nicht wegen der Predigt. Mir ist das mal noch während des Studiums aufgegangen, wo ich in einem wirklich deplorablen Gottesdienst war, also die Predigt war zum in der Pfeife rauchen, und ich bin sehr verärgert dann nach Hause spaziert, aber auf einigen Umwegen, und im Nachdenken über diese wirklich deplorable Predigt ist mir so vieles aufgegangen dann theologisch, dass ich am Ende sagen musste, ja, vielleicht wirkt der Heilige Geist auch auf diese Weise, also aus der Opposition zu dem, was ich da gehört habe. Ansonsten jetzt, wenn du, Andreas, nach meiner persönlichen Erfahrung fragst, es ist nicht immer die Predigt, die mich am meisten berührt. Es kommt auch vor, ja. Und auch da nicht unbedingt der ganze Bogen, sondern dass es einzelne Aussagen sind. Und das bestätigt sich ja auch durch, es gibt ja empirische Untersuchungen, wie Menschen die Predigt hören. Das ist sehr selten, dass sie unseren wohlkomponierten Bogen so mitgehen, sondern man hört sehr stückweise und dann hört etwas und schweift dann damit mal ein bisschen ab und klingt sich dann wieder ein. Also das ist so ein Puzzle. Aber natürlich eine gute Predigt, das ist mir sehr wichtig. Aber sehr oft habe ich das Gefühl, die größte Sorgfalt verwenden Kolleginnen und Kollegen auf Gebete. Und die Gebete sind häufig das, was mich dann stark mitnimmt. Aber auch die Lieder. Also ich lebe ganz und gar in unserem reformierten Gesangbuch. Ich finde, das ist so ein großer Schatz. Und ja, wie zeigt sich das? Also ich hole ein bisschen aus. Ich hatte einen wunderbaren Literatur-Gymnasiallehrer, der war auch ein großer Opernfan und der hatte seine ganz eigene Klassifizierung. Er hat gesagt, die Oper ist am besten, wo ich am meisten heulen muss. Und das gab, dann war die Traviata natürlich das Beste und die Carmen war sicher das Zweitbeste. Wagner kam sicher eher so gegen das Ende. Ja, und irgendeinmal, ich sag das jetzt hier, wir sind unter uns, habe ich mir auch sagen müssen, also eigentlich ein Gottesdienst ist für mich dann gut, wenn ich mindestens einmal einen Kloß im Hals habe. Also ja, einfach emotional tief berührt werde. Und passiert mir am ehesten ja bei Gebeten und in den Liedern.
Schön, ja. Ich habe dieses Ereignis oder Widerfahrenes so oft, wenn es mir wie reinfällt, das kann ich mir im Moment nicht selber sagen. So wenn mir in wenigen Sekunden wie bewusst wird, das ist meine eigene Situation, das ist meine eigene Befindlichkeit, meine Verfasstheit, mit der ich hier gerade sitze. Und in einem Gebet oder durch die Predigt urplötzlich merke ich, spüre ich, jetzt wird mir von außen etwas geschenkt, was ich nicht aus mir selbst heraus irgendwie denken oder ableiten könnte. Da wird mir etwas zugesprochen. Das ist eine Wirklichkeit, die ich vielleicht gerade gar nicht in meinem Leben so als Wirklichkeit habe, aber ich merke, dass ich werde aufgefordert, dieser Wirklichkeit Glauben zu schenken. Und in dem Moment berührt es mich und ich fange an und komme ins Nachdenken. Vielleicht ist es ja doch anders. Vielleicht ist es ja doch gut. Vielleicht wendet sich doch alles noch einmal. Ja. Ganz anders, wie du gedacht hast. Das sind bei mir so, wo ganz viele Dinge zusammenkommen und ich denke, huch, vielleicht war das jetzt doch, habe ich die Ohren weit aufgemacht bekommen oder aufgemacht und jetzt ist mir ein Wort Gottes widerfahren.
Ja. Und das lässt sich ja schlecht schon gar nicht beweisen, aber wir haben ja dann auch immer sofort unsere Verdächtigungen auch im Kopf. Das ist Projektion, das ist Wohlfühlen etc. Aber ich würde das bestätigen. Im Moment sind das auch ja stark so Evidenzerlebnisse, das Gefühl, ja, jetzt habe ich den starken Eindruck, Gott ist da. Und das ist durchaus nicht immer bestätigend. Eben, das kann auch der Einspruch, das kann mal ein Halt sein, das kann eine Korrektur sein. Aber ja, ich sage dem gerne Evidenzerlebnisse, die sich irgendwie schlecht wegdiskutieren lassen.
Ja. Ich finde das sehr schön, dass du auf so dieses Moment der Rührung kommst oder der Ergriffenheit, wo ich auch sagen würde, dass doch zutiefst reformatorisch, dass das Wort zu Herzen geht. Da legen die alle Wert drauf, dass es nicht im Kopf bleibt, dass es zu Herz geht. Jetzt komme ich selbst aus einer Tradition, pietistisch, da spielt es eine Riesenrolle. Und da habe ich inzwischen aber auch Fragen, gibt es irgendwo eine Grenze zwischen Rührung und Rührseligkeit? Es gibt ja Frömmigkeitsformen, da geht's immer auf die Tränendrüse durch Erzählen, Storytelling und Mitreißen. Und man will mitreißen, die Leute, und begeistern, wo ich mich irgendwann auch, also ich habe das erstmal viel besser gefunden als die trockenen kirchlichen Gottesdienste, bis ich mich gefragt habe, ist hier vielleicht auch zu viel gemachte Rührseligkeit dabei? Kennst du so diese Grenze zwischen Rührseligkeit und Rührung, und wie kann man damit gut umgehen, dass wir nicht das produzieren wollen, was sich doch eigentlich wie ein Wunder einstellt, wenn wir wirklich vom Geist ergriffen werden?
Ja. Also das ist mir sehr vertraut, diese eigentlich das Misstrauen immer auch, also das sich sofort einstellt bei uns Akademikern und theologiegeschichtlich Geschulten, dass ich eher das mal einfach zulasse und gelten lasse. Aber dann können wir vielleicht auch unseren Jonathan Edwards mal einspielen. Also der ist ja einer der Initiatoren der großen Erweckungsbewegung im 18. Jahrhundert in den USA. Und er gehört auch zu denen, die das ganz stark gemacht haben, eben gegen eine dozierende, übermäßig lehrhafte Predigt zu sagen, nein, der Glaube, der hat auch damit zu tun, etwas zu verstehen, aber es muss uns auch emotional berühren. Aber er ist ja dann auch ein Stück weit erschrocken über die sagenhaften emotionalen Aufwallungen, die sich in diesem Great Awakening, die er da erlebt hat, und hat dann viel Arbeit darauf verwendet, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt in deinen Worten die Rührung von der Rührseligkeit unterscheiden. Also wie weit geht, oder wie kann man sehen, es handelt sich um ein tatsächlich berührt werden von Gott, und wo wird es menschengemacht und dann schnell auch missbrauchbar und repressiv und etc. Und für mich hat er hat ja ein ganzes Buch geschrieben dann, wo er die verschiedenen Zeichen durchbuchstabiert, was könnte, wo können wir sagen, das ist gut, und wo müssen wir sagen, das ist problematisch. Und alles, was im Subjekt bleibt, das sagt er, das ist problematisch. Also wo wir einfach unsere Gefühle uns in denen suhlen und wo die auch in Gang gesetzt werden von Predigern, was eigentlich die wichtigste Absicherung ist, die, dass wir bei all dem, was uns berührt, nie bei uns selber bleiben, sondern wegschauen auf Gott.
Finde ich sehr schön, dass du es aufgreifst. Ich finde nämlich, Edwards hat da wirklich was eingenagelt, was absolut super und treffend bis heute ist. Finde auch die Zuspitzung schön. Gefühle, wo man um sich selbst dreht, auch um auch eigene religiöse Gefühligkeit, haben einen riesen Anfälligkeitspotenzial für Täuschung, auch über sich selbst und andere. So dieses Ergriffenwerden von der Schönheit Gottes, aber auch dieses ausgerichtet werden auf die Liebe zum Nächsten. Das sind ja so diese beiden Superkriterien, dass er sagt, wenn du um dich kreist, auch in deiner Frömmigkeit, schlechtes Ding. Wenn du aber staunen lernst, das Staunen über die Schönheit der Gnade, und wenn es praktisch wird, wenn die Nächsten dir wichtiger werden als deine Befindlichkeit, ich finde es ehrlich gesagt ein Superkriterium.
Ja.
Und was er ja aber auch stark macht, ohne Gefühl geht's nicht. Ja. Und da fand ich ihn wirklich stark, weil es gibt ja diese kopflastigen Religionskonzepte und seine Gegner waren ja auch kopflastige Orthodoxe oder eben rationalistische Aufklärer. So, wo er sagt, es ist was mit Passion, es ist was mit Affection, so das gehört dazu. Das ist noch reformiert, würdest du auch sagen, oder?
Ja, unbedingt, ja. Und also ich habe auch einige Zeit in den USA studiert und war eigentlich jeden Sonntag in einem presbyterianischen Gottesdienst und habe da, das war reformierte Predigtkultur vom Feinsten, weil die USA natürlich auch noch eine ganz andere rhetorische Tradition hat. Also als ich die Acceptance Speech von Barack Obama gehört habe, 2008, ich habe geheult. Das, also etwas, was in der Schweiz eh nicht denkbar ist. Nicht, weil wir nicht reden können, sondern weil wir das nicht ertragen und uns das sofort vorsichtig macht. Ja, also, aber dann eben auch wirklich ein hochentwickeltes Bewusstsein bei den US-amerikanischen Reformierten, wie zentral das eben die eigene, diese Predigtkultur ist. Und in den USA muss man ja einfach auch stärker traditionsbewusst sein, um der Unterscheidung willen. Und da, das wird auch in den theologischen Seminarien wird das ausgesprochen kultiviert. Die Leute fangen auch schon früh an, auf dem Campus den Gottesdienste zu halten und sind von den frühesten Semestern an auch der Kritik ausgesetzt. Also das, ich habe nie eigentlich so viele hervorragende Predigten in so kurzer Zeit gehört wie da. Also als Antwort auf deine Frage, ja, unbedingt.
Ich würde gerne noch mal auf das Singen zurückkommen. Wir verlinken auch den Aufsatz zum Thema reformierte Spiritualität von Matthias. Was wir jetzt ziemlich gut abgegrast haben, ist eben Spiritualität der Andacht, der Konzentration, der Erwartung, der Lehre, des Wortes. Du sagst, reformierte Spiritualität ist auch eine singende Spiritualität. Ich wollte dich herausfordern, wärst du auch bereit zu sagen, sie ist auch eine ersungene? Dass nicht nur in der reformierten Frömmigkeit und Spiritualität wird davon ausgehen, der Glaube drückt sich aus, auch in den Liedern, sondern ich komme da gerade eben spontan auf die Idee, Thorsten fragte, das Hören im Zentrum reformierter Spiritualität, wie können wir das kultivieren? Es ist ja nicht einfach so ein intellektueller, kognitiver Akt, wo ich mich hinsetze, so jetzt öffne ich mich mal und höre mal gut zu, sondern es ist ja gerade durch die emotionale Wirkkraft auch der Lieder, dass ich diese Öffnung erfahre und dass sozusagen dann der Raum geschaffen wird dafür, dass die Nähe Gottes in die Lehre, in die Kargheit der Kirche auch Einzug halten kann, gerade auch durch das Lied. Ersingen wir uns nicht auch den Glauben und die Spiritualität? Ich denke da gerade so an Paulus, wenn er sagt, ja, das Wort Gottes, ja, natürlich soll reichlich unter euch wohnen und dann, ja wie, ja durch, singen und ermutigt einander, geistgewirkte Oden, Rausch, ja, nicht jeder Rausch ist gut, wenn dann bitte voll Heiligen Geistes, in dem ihr und dann kommt wieder genau dasselbe, ersungene Spiritualität.
Ja, das leuchtet mir ein. Also für Calvin läuft ja der Kirchengesang unter der Kategorie Gebet. Das ist ein gesungenes Gebet und ist auch deshalb eben zu begrüßen, weil in der Musik stärker als im gesprochenen oder im gehörten Gebet das Wort und die Emotionalität zusammenkommen. Und das denke ich, das darf man sogar theologisch so sagen. Also Gebet, das ist ja ein Resonanzgeschehen. wo wir darauf vertrauen, dass indem wir beten, wir auch hören, auch und in Gemeinschaft geraten mit Gott. Und in diesem Sinne, ja, also ist das ja genau das, was wir anstreben im Gebet, auch im gesungenen Gebet, dass wir, wie du sagst, uns den Glauben auch ersingen, in der Hoffnung, dass dieses Resonanzgeschehen sich ereignet im Lied.
Du hast auch einen Text geschrieben zum Gottesdienst in deinem Sammelband. Den habe ich dann gleich nochmal mit dazu gelesen, wo du das so beschreibst. Ich fand das Ende ein bisschen witzig, weil du den Gottesdienst, finde ich, also theologisch und geschichtlich wirklich sehr schön würdigst, als ein Fest, wo die durch Christus Befreiten zusammenkommen, wo sie als liturgisch kompetente Gemeinschaft einbezogen sind, wo sie warten auf das, was Gott ihnen zu sagen hat. Und man hat sofort Lust hinzugehen. Und dann schreibst du am Ende aber auch, steht die erfahrene liturgische Realität nicht oft in einem markanten Gegensatz zu diesen Sätzen. Also du kennst ja auch die Erfahrung, dass wir irgendwie ein Gefühl haben, dass es eigentlich Gottesdienst, darum geht's und so fühlt sich's an. Und es gibt ja aber auch diese nicht seltenen Erfahrungen, dass man manchmal ein bisschen enttäuscht und leer nach Hause geht. Du schreibst da ein bisschen was zu. Wie würdest du es jetzt nochmal so in freier Rede sagen? Wie gehen wir mit diesem Zwiespalt um, der Erwartung und der Erfahrung?
Ja, also wir haben ja die Erfahrung von beidem, oder? Also das, was wir als gelungene Gottesdienste bezeichnen würden, aber eben auch die, wo wir eher frustriert rausgehen. Ich werde manchmal gefragt, so zum Status dessen, was ich da zum Beispiel schreibe. Also ist das jetzt ein Ideal oder ist das eine Beschreibung? Und ich würde sagen, es ist weder noch. Es geht auch sonst in der Theologie oft darum, quasi von den Intentionen Gottes zu sprechen und damit aber auch von den Potenzialen, die in unserem Handeln drinstecken, zum Beispiel eben im gottesdienstlichen Handeln. Und es ist nicht nur so, dass unsere Gottesdiensterfahrungen frustrierend sind, es ist auch nicht immer so, dass sie toll sind. Übrigens auch nicht in sogenannt aufgestellten, rauschenden Gottesdiensten. Also ich gerate auch hin und wieder in charismatisch angehauchte Gottesdienste und es ist wahrscheinlich nicht nur meine konfessionelle Prägung, die dazu beiträgt, dass es mir da ja nicht immer wohl ist, obwohl es eine Bombenstimmung ist. Aber das allein kann sie auch nicht ausmachen. Also Theologie des Gottesdienstes, denke ich, die soll nicht einfach normieren, sondern in erster Linie soll sie doch die Potenziale, die Verheißungen aufzeigen, die im Gottesdienst drin stecken und die sich durchaus ja auch immer wieder realisieren.
Also an der Stelle hake ich nochmal ein und beschreibe ganz kurz so zwei Extreme, die ich sowohl in meiner gottesdienstlichen Erfahrung, aber auch in meiner Spiritualität an den anderen sechs Tagen immer wieder mache. Das eine Extrem ist eben, dass in gewisser Weise alles klar ist. Es ist alles beschrieben. Es gibt, ich kenne viel über Theologie, über Spiritualität. Und dann empfinde ich aber in meinem eigenen Leben oder auch im Leben der Gottesdienste eine gewisse Blutleere, eine gewisse Erfahrungsleere. Es kommt nicht dazu, dass ich eine spirituelle Erfahrung mache. Und dann verhilft mir der Hinweis darauf, dass das eigentlich ganz normal ist, auch gerade im reformierten Glauben, für reformierte Spiritualität, der hilft mir an dieser Stelle weiter, weil er tröstet. Und das ist dann wiederum selber ein spirituelles Erlebnis, wenn man mir sagt, es gehört zum Glauben, es gehört auch zur Spiritualität, dass du diese Kluft empfindest. Und jetzt halte dich einfach an die Zusage von außen und nimm es einfach für dich in Anspruch, solange wie es sich nicht einstellt. Und das hat auf mich tröstende, beruhigende, stärkende Wirkung. Das ist ein echtes spirituelles Erlebnis. Jetzt kommt aber so jemand wie Emil Brunner her und sagt, aber das ist in seinen Augen, ist das die Gefahr? Da setzt er sich ja auch so ein bisschen von Karl Barth ab. Ich würde jetzt sagen, interessiert mich, was du dazu meinst, das wäre eher so ein barthianischer Aspekt. Ne? Emil Brunner macht das fest an den Früchten des Geistes. Und da kann man jetzt sagen, ja, die sind selber Gegenstand des Glaubens. Die hast du nicht, so dass du sagen kannst, sondern da, diese Spannung ist ganz wichtig. Jetzt votiert Emil Brunner in Kritik auch an Karl Barth und sagt, ah, die Schwärmerei war eigentlich noch nie die Bedrohung der Reformierten. Wir bräuchten durchaus auch, ganz stark macht er das Votum, Früchte des Geistes, ich ergänze jetzt auch spirituelle Erfahrung, die Erfahrung der Gaben des Heiligen Geistes und. Nee, das ist nicht einfach, das dürfen wir nicht reduzieren auf etwas, was wir glauben, sondern dort gewinnt der Glaube Gestalt, dort wird er konkret. Mhm. Und ich hatte das schon, also wir haben auch heute Morgen nochmal diskutiert, ich hatte so den Eindruck, ah, der Matthias, der neigt vielleicht am Ende doch so ein bisschen zu dem Ersten, so zu diesem Batianischen. Was würdest du dazu sagen? Also ich bringe das jetzt mal so einfach hier ins Spiel. Und wie wohlgemerkt, das sind beides für mich spirituelle Erfahrungen. Aber es wäre fast die Frage, müssten wir uns als in der reformierten Spiritualität heute nicht doch so auch stärker nochmal orientieren an diesem enormen Bedürfnis. Ich möchte es nicht nur glauben, möchte nicht nur da Hilfsmittel an die Hand bekommen, sondern ich möchte es wirklich auch erleben und erfahren.
Ja, also da stehe ich durchaus auf beiden Seiten, also Barth und Brunner, so wie du sie jetzt geschildert hast. Ich denke, also, das. Nein, so. Wir haben ja so unsere Sätze, wo wir in unserem Glauben immer wieder darauf zurückkommen. Einer meiner liebsten und wichtigen Sätze im Neuen Testament ist im Hebräerbrief: Wir haben hier noch keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige erhoffen wir. Auf sie warten wir. Das ist ein Satz, der eher so zur barthianischen Sichtweise passt und wo ich finde, das ist, das gehört zur Glaubenserfahrung dazu, dass sie noch nicht erfüllt ist. Und dass jede Glaubenserfahrung, die wir machen, auch das Moment enthält, eben die Fülle ist noch nicht da, aber sie weist uns voraus auf die Fülle, die wir erhoffen. Und ich denke, in dieser Dialektik steckt unser Glaubensleben als Ganzes. Also wir machen immer wieder diese Evidenzerlebnisse, diese Momente vorläufiger Erfüllung, die erleben wir. Aber diesseits des Reiches Gottes, wir sind eben noch nicht da. Also die vollendete Fülle, die wird einmal noch kommen. Da ist mir ganz wichtig, eben dieses Prospektive in diesen Erfahrungen. Also das sind nicht einfach dürftige Erfahrungen, sondern das sind kleine Erfahrungen als Angeld auf das, was kommt. Mhm. Also am Kleinen ist nicht nur die Frustration, dass es klein ist, sondern eben das Große daran, dass es mehr enthält, als was wir unmittelbar erleben. Und das heißt aber, und das wäre jetzt auf die Brunner Seite, ohne diese Erlebnisse, dass da schon angelthaft etwas da ist, können wir auch nicht leben. Und das würde auch nicht der Realität des Reiches Gottes entsprechen. Mhm. Also das Reich Gottes ist ja nicht nur das, was einmal kommt, sondern das, was punktuell immer wieder auch aufleuchtet und uns einen Vorgeschmack gibt auf das, was dann mal kommt.
Ich möchte an einer anderen Stelle auch noch mal kritisch nachfragen, aber vielleicht verstehen wir uns da doch. Du hast ja beschrieben, und da bin ich in vielen Dingen ganz bei dir, was die Fülle und Schönheit reformierter Spiritualität ist im Gottesdienst und dies und das. Jetzt hatte ich ein Leben, wo ich da gut reinkam und mich haben Gottesdienste erfüllt und ich konnte im Beten und Hören auf Gott überwiegend Erfahrung des Gelingens machen. Dann bin ich vor über 20 Jahren aber in eine Krise gekommen mit Krankheit und Erschütterungen und so, wo ich gemerkt habe, ich verliere dieses Beten können und Hören können. Es greift für mich so nicht. Und ich war junger Vikar, das war schon schreckend, dass ich gemerkt habe, ich fall da raus. Ich kann gerade nicht vertrauen. Mhm. Und das, was ich gelernt habe an Hören und Beten und Bibel, die Frequenz ist wie abgeschaltet. Ich habe damals im Bereich von Kontemplation und Exerzitien katholische Angebote kennengelernt, die das Schweigen, das Atmen, die Stille, das Aushalten auch des Nicht-Reden-Könns sehr stark betont haben. Und das war für mich etwas, wo ich sagen würde, es hat mich schon irgendwo gerettet, eine andere Frequenz zu finden, nicht beten zu können und nicht beten zu müssen, aber irgendwo sagen zu können, in dieser Erfahrung der Stille und des sich absoluten Hinhaltens an den Gott, den ich gerade nicht spüren kann.
Ja.
Jetzt weiß ich, dass Kontemplation und ignatianische Exerzitien, dass es weder lutherisch noch reformiert ist, das hat mir aber geholfen. So, wie würdest du sagen, ist das legal? Ist das eine Ausnahme? Oder gibt es aus einer reformierten Sicht vielleicht auch die Möglichkeit, Sachen zu integrieren, die weder in Genf noch Zürich noch Wittenberg je erfunden wurden?
Ja. Und das würde ich wieder für zutiefst reformiert halten, weil wir haben eigentlich ja keine verbindliche Tradition bei den Reformierten. Das kann man bedauern, aber ich denke, es ist vor allem auch eine Stärke. Der junge Karl Barth, als er frisch Professor war in Deutschland, in Göttingen, für reformierte Theologie, wurde er ja auch oft eingeladen von Gemeinden oder vom Moderamen, vom Reformierten, also vom Reformierten Bund. Sagen Sie uns doch mal, was ist reformiert? Und in einem seiner wichtigen Aufsätze, da buchstabiert er das so durch, was könnte man alles für reformiert halten, und verwirft aber eins nach dem anderen und sagt am Schluss, es gibt nur etwas, was genuin reformiert ist, nämlich das immer wieder neue Hören auf das Wort Gottes, wie es uns in der Bibel begegnet. Und das ist ja ein ganz aktualistisches Verständnis, ist eigentlich Durchstreichung jeder Tradition. Es ist ein disruptives Traditionsverständnis. Es kann uns jederzeit geschehen, dass wir das, was wir da hören, dem, was wir bisher für richtig gehalten haben, widerspricht. Aber dann ist das eben der neue Gehalt, den wir ernst zu nehmen haben. Und das würde ich gerne eins zu eins auf unser Verhältnis auch zur gottesdienstlichen Tradition umlegen. Also worum geht es denn beim Gottesdienst eben, uns ins Gottesverhältnis einzuüben? Und wenn Dinge aus anderen Traditionen uns bei dem helfen, dann sollen wir die unbedingt übernehmen. Also ich jetzt persönlich, ich bin ein Kind von Taizé, und Taizé, das ist ein munteres Mischmasch aus verschiedensten Traditionen, auch stark reformiert geprägt, aber längst nicht nur. Und Taizé gehört zu den wichtigsten ökumenischen und wirklich spirituellen Bewegungen des 20. Jahrhunderts, wo wir nur dankbar sein können dafür, auch als Reformierte. Mhm.
Das heißt, dir macht es keine Angst, dass die reformierte Kirche so eine Verbuntung erlebt. Die einen meditieren und die anderen integrieren TC-Gottesdienste. Wieder andere sagen, für uns ist Lobpreis etwas, was wir schätzen. Und noch andere sagen, wir haben jetzt einen Kurs in christlichem Yoga und da machen viele ganz gute Erfahrungen. Das ist für dich etwas, was möglich ist. Ist es grenzenlos möglich? Muss man irgendwo aufpassen? Oder wie würdest du das so bestimmen, dieses Verhältnis von Offenheit für das Viele, wo es nützt, aber auch ein Bewusstsein um eine Mitte, die das Ganze trägt?
Ja, also ich würde ausgeprägt von dieser Mitte her denken. Also irgendwelche Grenzen zu setzen und dann doch wieder eine reformierte Tradition zu definieren, die irgendwie verbindlich ist. Man weiß zwar nicht warum, aber man braucht sowas ja. Es war ja jetzt auch in den letzten Jahrzehnten oft von reformierter Identität war die Rede. Also könnten wir auch noch mal lang darüber diskutieren, wie erstrebenswert das ist. Also ich würde da wieder zurückgehen auf das Anliegen der Reformation. Also man hat eine bestimmte Sicht Gottes entdeckt, die einen neuen Zugang zu Gott eröffnet hat. Und alles, was dem dient, das ist doch in unserem Sinne, auch wenn es uns vollkommen neu ist. Aber dahin wollen wir ja, dass die Menschen ins Verhältnis zum biblischen Gott kommen. Und nichts, was dem dient, müssen wir ablehnen.
Finde ich jetzt fast ein ganz tolles Schlusswort, weil bei mir macht jetzt pling, pling, pling. Und ich denke, ja, wie schön ist das? Da hat jemand ein ganz starkes Vertrauen in einen Gott, der uns sein Wort gönnen möchte, ganz stark auch im Gottesdienst und in einem verantwortlichen Umgang mit der Bibel, die uns zum Wort Gottes werden kann. Und wenn das Zentrum reformierter Spiritualität ist, ist es gar nicht nötig, dass wir den ganzen Wildwuchs irgendwie meinen, wir müssten den beschneiden oder mit einem Rasenmäher abmähen. Ich finde das einen ganz tollen Gedanken, so von einem Gravitationszentrum ausgehend zu sagen, da haben wir eine herrliche Freiheit. Mir fällt jetzt auf, dass wir eigentlich selbst diese Frage, ja, was ist jetzt reformierte Spiritualität, eben genau auch so bedacht und besprochen haben. Da gibt es ein Zentrum, aber von dem ausgehend möge doch keiner sagen und definieren wollen, was reformierte Spiritualität ist und wer in und aus ist. Ja, und genau das ist die DNA. Ich werde erinnert an die Diskussion um die Bekenntnisfreiheit in der Schweizer reformierten Kirchen. Da ist es ganz ähnlich. Da hat man entdeckt, es gibt schon ein Gravitationszentrum, aber wir weigern uns jetzt, durch ein Bekenntnis festschreiben zu wollen, was es so ganz genau ist. Ja, das macht mich irgendwie ja von dieser Hoffnung, von dieser Zuversicht, dass dieser Gott in der Kraft seines Geistes damit nicht aufhören wird, das zu tun, finde ich charmant, fühle ich mich angezogen.
Mir geht's auch so, mir gefällt einfach diese Mischung von einer Mitte, über die wir nicht verfügen. Es gehört zu unserer Identität, dass wir keine identitäre Bewegung sein können als Kirche, die sich selbst definiert. Wir sind immer schon durch Gottes Gnade in Christus definiert und das gibt gleichzeitig ungeheuer viel Freiheit. Das finde ich sehr schön. So. Ich kenne so im Alltag das Gefühl, manchmal wäre ein Rosenkranz auch gut, irgendwann, woran man sich festhalten kann. Und dann denke ich mir aber, na, vielleicht haben wir ganz unterschiedliche Dinge. Hast du sowas wie so Alltagsmittel, an denen du das nochmal festmachst? Ist es die Musik? Ist es TC? Oder was würdest du Leuten vielleicht auch empfehlen? Weil wir haben so Praxis immer wieder gehabt. Gibt's Empfehlungen für spirituelle Mittel im Alltag?
Also zunächst würde ich das einfach stark machen. Also das ist vielleicht bei uns Protestanten ein bisschen verloren gegangen. Das Bewusstsein dafür, dass Spiritualität auch eine gewisse Form braucht auch eine gewisse Disziplin. Also nicht einfach rein spontimäßig, wenn sie einen einspringt, sondern dass man das ja auch verstetigt und einübt. Also ich habe da ganz kleine Formen. Ich gehöre zu denjenigen, die jeden Tag die Losungen lesen am Morgen. Und dann auch, es gibt diese schöne reformierte App Fromm, wo auch für jeden Tag ein Gebet darin ist. Davon lasse ich mich dann anregen zum persönlichen Gebet. Das ist meine kleine Andacht am Morgen. Und die fehlt mir, wenn sie fehlt. Und das finde ich gut so.
Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die schöne Begegnung, die wir vor und während und jetzt auch noch nach unserer Podcast-Aufnahme hier mit dir gehabt haben, Matthias. Euch, liebe HörerInnen, danken wir für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Und ja, wir wären neugierig, was ihr so denkt, was ihr meint, zu dem, was wir hier versucht haben herauszufinden über reformierte Spiritualität. Ja, und vielleicht nehmen wir das auch alle mit, diejenigen, die sich dazu zählen. Worauf seid ihr stolz? Was sind die Erfahrungen, wo ihr sagt, ja, die machen wir und die bezeugen und die bekennen wir? Dann schießt los, schreibt uns in Kommentaren, auf E-Mails, auf allen Wegen, damit wir auch von eurer Seite dem auf die Spur kommen, was könnte das heißen, reformierte Spiritualität. Bis bald wieder, macht's gut.
Ja, und glaubt, gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen wir euch auch, ist unsere letzte Folge dieses Jahr.
Tatsächlich, ne? Natürlich.
Wir fühlen das noch gar nicht so, sind noch ein paar Wochen hin, bis ihr das hört, da leuchtet schon der Baum. Vielen Dank, Matthias, und alles Gute.
Ciao. Danke euch.